Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soweit das Wort Gottes. Liebe Geschwister, dieser Abschnitt spricht von miteinander Leben der Christen der Endzeit in der Gemeinde. Also miteinander Leben der Christen der Endzeit, wir sind in der Endzeit, in der Gemeinde. Wichtig sind zwar die Beziehungen nach außen, Außenbeziehungen der Christen, wichtiger aber sind die Innenbeziehungen, die Beziehungen zu uns, zueinander. Denn da sind wir zu Hause. In der Gemeinde sind wir zu Hause und das ist unser Wachstumsboden. Hier lernen wir, hier arbeiten wir zusammen, hier wachsen wir zusammen. Und ich beobachte in der letzten Zeit bei mir in der Gemeinde so kleine Kinder, so ein Jahr alt, plötzlich versuchen sie zu laufen. Und kommen sie in die Gemeinde, sie wollen nur laufen. Und das ist ja hier unser Boden, wo wir da üben, gemeinsam Gott zu dienen. Man stolpert vielleicht, aber man wächst mit der Zeit. Das soll auch so sein. Darum geht es in diesem Text, aber in der Endzeit. In dem Abschnitt davor, also vor diesem, was ich gelesen habe, in Vers 3 steht, es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Und Vers 4, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie, sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen. Und das alles nicht mehr fern. Ja, das heißt hier, sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, nicht mehr lange, sondern es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Heilloser Schlamm, das ist unsere Situation heute. Wenn man die Nachrichten hört, wenn man die Meinungen der Menschen hört, wenn man so diese Unruhe in unserer Gesellschaft so erlebt, wie ein Schlammschlacht. Und wir sind mittendrin. Dieses Ende, liebe Geschwister, dieses Ende ist kein Ende in Schrecken. Also es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Für uns ist das nicht ein Ende in Schrecken. Wir warten nicht auf den Weltuntergang, sondern wir sehnen uns vielmehr nach der Vollendung unseres Heils, zum Ziel hin, zur öffentlichen Wiederkunft unseres Herrn. So leben wir in der Endzeit. Ich habe den Eindruck, manche Leute sagen, ach, es ist sowieso, es ist Endzeit, es geht alles runter. Ich warte nicht darauf. Auch in besseren Zeiten habe ich nicht darauf gewartet, sondern auf die Vollendung unseres Heils, aber auf der Zielgerade hin, Menschen mitzunehmen in die Ewigkeit, gerettet mitnehmen in die Ewigkeit. Das zählt, liebe Geschwister, egal, was wir für Gaben und Aufgaben haben und wie clever wir sind und wie toll wir sind, es zählt letzten Endes, wenn wir dort sind, wer ist durch dich, durch uns zu Jesus gekommen? Heilserlangen. Leben in der Hoffnung auf Heilsvollendung geschieht jetzt hier nach unserem Text, ja, geschieht zuerst im beständigen Gebet. So hat er angefangen. Es ist nahegekommen, das Ende aller der Zeit. Ja. Seid nüchtern zum Gebet. Also, besteht im beständigen Gebet. Und im griechischen Text steht in beständigen Gebeten, Mehrzahl. Das heißt, in der Fürbitte, in dem Dank, in der Anbetung und auch Klagen. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass jemand in einem Gottesdienst irgendwie ein Klagegebet gesprochen hat. Wir kennen das nicht. Wir formulieren das in der Fürbitte, wir Dank, Anbetung, aber Klagen. Herr, was heißt denn Klagen? Herr, was machst du denn endlich mal ein Ende? Oder wir klagen, Herr, wieso die Menschen gehen immer weg und weg und weg und entfernt von dir? Und wir sehen sie, wie sie ja, in die Verdammnis, dahin gehen, Menschen zu retten, liebe Geschwister. Das ist meine Klage vor Gott. Was kann ich tun, lieber Herr? Öffne die Herzen der Menschen. Das ist mein Anliegen. Also, in Gebeten, in all diesen Richtungen. Und darin, heißt hier in unserem Text, darin zeigen wir Besonnenheit, Verstand. Nicht irgendwie so in Ekstase-Gebete oder was weiß ich, sondern Verstand, besonnen sein. Wir müssen ja besonnen sein. Was geht denn hier alles um uns herum? Dass ich richtig beten kann. Ich will informiert sein. Christen leben bewusst mit Durchblick und alles vor ihren Herrn bringend und von ihm erwartend. Das ist die Form der Dauerhaft. Das heißt, Christen leben bewusst, sie haben Durchblick und alles ihrem Herrn bringend. Nicht nur einmal bringe ich mein Anliegen oder ein paar Mal, sondern bringend, ständig, dauerhaft. Bringend und erwartend. Das heißt, dauerhaft erwarte ich, dass der Herr eingreift. Erwarte ich, dass der Herr diese Gebete erfüllt. Wer betet, liebe Geschwister, und passen Sie auf, wer betet, schließt sich an den Ewigen an. Mitten in einer vergehenden Zeit. Wenn ich bete, bete ich zum lebendigen Gott, dem Ewigen, in einer vergehenden Zeit. Darin aber sind wir nüchtern. Da heißt es in Vers 7 noch einmal, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Und jetzt Vers 8. Vor allem, wir haben verstanden, Vers 7 im Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Liebe ist die erste Geistesfrucht. Die erste Frucht, Galater 5, 22. Eine Frucht des Geistes soll eigentlich nicht vergehen und auch nicht verwelken. Meine Frau ist ja so ein großer Fan von Orchideen. Ich weiß nicht, wir haben 10, 15 Stück. Und sie pflegt sie so gut und so gerne, dass ich manchmal neidisch bin. Aber ehrlich gesagt, wir haben eine Orchidee, das hat angefangen, irgendwann Mitte 90er Jahre, bekam sie eine Orchidee als Geschenk. Und bis heute ist diese Orchidee bei uns. Und jedes Jahr blüht so tolle Blüte. Pflegen, das ist Geistesfrucht, Liebe. Wir können das nicht so einfach vorspielen. Ja. Jesus mahnt gerade in der Endzeit, die Liebe wird in vielen erkalten. Matthäus 24, 12. Und Paulus sagt nachher noch viel, viel tiefer, er sagte, ohne Liebe nützt alles nicht. In 1. Korinther 13, 2, wenn ich Weissagung, Prophetengabe, hätte und alle Geheimnisse wüsste, der wusste es nicht, sagte, wenn, und alle Erkenntnis, jawohl, theologisch und was weiß ich, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich sogar Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. All diese Qualifikationen und nichts, ja, nichts. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es gibt keine größere Liebe als diese Liebe. Geistliche Liebe, liebe Geschwister, gestaltet die Gemeinde. Geistliche Liebe gestaltet die Gemeinde. Macht sie lebendig und ist anziehendes Zeugnis nach außen. Jetzt bin ich auf dem richtigen Punkt, ja. Also es geht miteinander, wie wir dann nach außen an ein anziehendes Zeugnis sind. Anhaltende Liebe heißt das in unserem Text, wörtlich heißt das angespannt. Meshdud. Jetzt schwinge ich auf Arabisch. Also anhaltende, angespannt, gerade da, wo der andere mir Mühe macht, in der Gemeinde, ja, vielleicht schuldig wird. Geistliche Liebe bewährt sich, indem sie eine Menge von Sünden bedeckt. Kenne ich solche Liebe? Liebe, die den anderen nicht loslässt, ringt um den schuldigen Bruder, lernt und übt heilende Vergebung, heilende. Petrus hat immer noch dieses Wort Jesu in seinen Herzen aufgenommen, nach der Frage, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Sagt 7 mal 7? Also war schon großzügig, ja? 7 mal 7 an einem Tag. Und der Herr sagte, nein, 7 mal 70, das ist die Füllezeit. Man kann nicht noch mehr füllen als das. So heißt das, Füllezeit. Und das heißt aber nicht, 5 Grade sein zu lassen. Das heißt nicht, dass die Liebe jetzt so ein Auge drückt über die Sünde. Die Sünde muss Sünde genannt werden und der Vergebung darüber gegeben. Die brüderliche Liebe nennt die Sünde deutlich Sünde, aber sie hilft dem Bruder, der Schwester wieder zurecht, hilft mir wieder, dass ich zurechtkomme. Galater 6, 1. Also, seid nüchtern zum Gebet, haben wir bis jetzt gehört, habt anhaltende Liebe, und jetzt kommt Vers 9. Seid Gastfreundschaft gegen einander, hier nicht. Und das kommt noch nachher, gegeneinander ohne Murren. Und wenn die Bibel etwas verneint, das heißt, es gibt sowas. Das heißt, man kann gastfrei sein, aber mit Murren. Ach, muss ich die noch empfangen? Ja, die Bibel sagt das. Ich lese immer die Bibel manchmal so verkehrt. Ohne Murren soll euer gastfrei sein. Gastfrei sollt ihr sein. Mit anderen Worten, Christen öffnen einander nicht nur ihre Herzen, und das bemängle ich auch oft in den Gemeinden, nicht mal die Herzen, sie sollen auch die Herzen, nicht nur die Herzen öffnen, sondern auch ihre Häuser. Ich erzähle euch zur Ehre Gottes und habt Geduld mit mir. 1990, in dieser Zeit wohnte ich mit meiner Frau am Niederrhein. und in einem Dorf namens Isum sind einige junge Familien zugezogen aufs Lande, ja, und kamen dahin, Gläubige. Ungefähr 7, 8 Familien. Wir haben uns getroffen und wir haben gesagt, wir gründen eine Gemeinde in Isum. So, und jeder natürlich kam aus irgendeiner Gemeinde und jeder war wirklich wie ein Weltmeister. Ja, in unserer Gemeinde soll das nicht vorkommen, was ich da erlebt habe. So, darauf haben wir die Gemeinde zuerst gebaut. Und das ist natürlich total schief. Das sind alle nur negative Sachen, worauf wir bauen, aber nicht das dabei haben wollen. Und wir haben wirklich nachher einige Jahre gebraucht, bis wir uns einander verstanden haben. Und war unsere Gemeinde ganz klein, in einer Pizzeria. Unser Versammlungsraum war ungefähr 50 Quadratmeter. Und insgesamt, ich weiß nicht, 70, 80 Quadratmeter. Eine kleine Küche, Toiletten, Kindergruppe, zweite Kindergruppe. So haben wir angefangen im Glauben. Und der Herr hat uns doch gesegnet. Nach 5 Jahren kamen Menschen, dass sie nicht mehr in die Pizzeria passten. Und dann hatten wir eine alte Halle bekommen, total neu renoviert und auf einmal von 70, 80 Quadratmeter auf 600 Meter Quadratmeter. Und wir haben gesagt, unser Saal, wo die Leute reinkommen, soll zweiteilig sein. 2 Drittel, wo das Wort Gottes gepredigt ist und 1 Drittel eine Cafeteria, wo wir Gemeinschaft miteinander haben. Und so ging unser Dienst und die Gemeinde existiert bis heute und unterstützen auch unsere Arbeit hier. Bis heute. Und so kamen viele Leute zum Glauben über das gute Wort und gleich nachher die gute Gemeinschaft bei Kaffee und so weiter und so fort. Die Menschen saßen 2 Stunden da. Die Entscheidungen traf man in diesem Raum. Aber man sah, dass das hier wirklich echt ist. Und nicht so hier anlocken, oh, hier ist schöne Cafeteria und so weiter. Nein, 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 nein. Gastfrei ohne Murren. Herzliche Gastfreundschaft ist eine Voraussetzung für das gesegnete Wachstum einer Gemeinde und wird im Neuen Testament deshalb immer wieder betont. Das ist nicht eine Sache im Alten Testament, im Neuen Testament. Und ganz besonders bei den Verantwortlichen. Einer der, so wie sagt man, Eigenschaften eines Ältesten, gastfrei zu sein. Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Das heißt, jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Praktische dienende Liebe. Praktische dienende Liebe. Gaben, die der Geist aus Gnaden zuteilt, wie jeder eine empfangen hat, steht hier in diesem Text, hier sind nicht außerordentliche Gabenträger gemeint. Also wir müssen nicht meinen, in der Gemeinde gibt es nur eine Elite, die so besondere Gaben haben, sondern wir alle, ausnahmslos, sondern jedes Gemeindeglied. Und dabei sollen wir, dabei alle, ob man mehrere hat und einer nur wenig hat, dabei sollen wir gute Verwalter sein. Wisst ihr, was das im Urtext steht? Wörtlich heißt das, der im Haus die Portionen zuteilt. Denn man kann aber manchmal vielleicht sehr viel lieben und nachher gar nicht mehr. Oder sehr viel geben und nachher nicht mehr. Ja, Verwalter sein heißt wörtlich, der im Haus die Portionen zuteilt. Das ist nicht mein Eigentum. Meine Gabe ist nicht mein Eigentum. Ich vergleiche das immer so mit einem Baum, der Früchte trägt. Damit diese Früchte eben von anderen gegessen werden. Ich habe noch nie einen Baum gesehen, der seine eigene Früchte isst. Und wenn keiner kommt und sie nimmt, dann fallen sie runter und verfaulen sie. Und manchmal hat man so auf dem Markt Fallobst. Das wollen wir in der Gemeinde nicht haben. Wie kann ich das an meinen Bruder ernten, meine Schwester und umgekehrt? Also, seid nüchtern zum Gebet, anhaltende, dienende Liebe, gastfrei ohne Murren, gute Gnadengaben, Verwalter. Und jetzt zum letzten Vers. Und da verweile ich ein wenig länger. Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, wie durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So schließt Petrus diesen Abschnitt mit dieser Hymne, Lobeshymne. Also, hier nochmal in diesem Vers, Vers 11. Hier werden zwei Hauptarten genannt. Wie, ich lese das nochmal, wenn jemand redet, wenn jemand dient. Zwei Hauptarten genannt. Wie der Dienst mit diesen Gnadengaben untereinander geschieht. Die Gabe des Redens und die Gabe des Dienens. Wenn jemand redet, in einer anderen Übersetzung steht predigt. Das ist ein Begriff, der für die Verkündigung des Wortes Gottes, des Evangeliums, aber schließt auch mit ein, was weiß ich, Lehre, Prophetie, Seelsorge, Ermahnen, Sonntagsschule, Jugendarbeit, das alles unter dem Begriff predigen, reden. Nicht nur die Prediger, die hier stehen, ja. Das eine. Und das andere heißt, dass wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Und das Ganze hier, diese zwei Hauptarten, damit dass Gott verherrlicht wird. Damit, liebe Geschwister, sind die praktischen Dienstgaben gemeint, hier bei diesem, wenn jemand dient, wie Tischdienst, Gastfreundschaft, Barmherzigkeit, Tun, Helfen, geben, organisieren, etc. Das sind diese, wenn jemand dient, praktische Dienste. Und ich glaube, jeder von uns irgendwie betroffen von den beiden. Ich schließe nicht aus, dass jeder von uns in der Lage ist, mit jemandem als Kollege oder Nachbarn oder irgendjemand über das Wort Gottes, über Jesus spricht. Es gibt immer diese Gelegenheit. Und es gibt auch immer die Gelegenheit, praktische Dienste zu tun. Solche Dienste brauchen in besonderer Weise, besonders, also hier steht noch einmal, wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Also diese Dienste brauchen besondere Weise. Warum? Wer sie mit eigener Kraft tut, wird er bald frustriert und am Ende seiner Kräfte sein. Gerade diese praktischen Dienste. Wie oft sehe ich frustrierte Leute, die eine ganze Weile so volle Kraft hinein investiert haben und auf einmal geht die Puste aus. Deshalb, man braucht diese Kraft aus der Kraft Gottes. Allein schaffen wir das nicht. Wir stellen fest, dass unsere Aktivitäten, unsere Worte, unsere Taten gekennzeichnet sind. Das heißt, hinter all diesen Aktivitäten stehen Beweggründe. Was bewegt mich, das oder jenes zu tun oder auch nicht? Und was sind meine oder unsere Beweggründe? Was bewegt mich eigentlich so, von Ludwigsburg hierher zu kommen, hier zu stehen und predigen? Mich zu präsentieren? Ich sage immer, Herr, wer bin ich hier seit über 40 Jahren in diesem Land als Fremder, der ungläubig nach Deutschland gekommen ist, dass ein Deutscher mir eine Bibel gegeben hat, die arabische Bibel, dass ich dadurch zum Glauben gekommen bin und meine Väter im Glauben sind Deutsche und jetzt stehe ich seit Jahrzehnten als Diener Gottes in diesem Land für Deutschland und für die Zusammenarbeit der deutschen Geschwister mit den arabischen, um Menschen aus diesen Ländern zu erreichen, hier in diesem Land, für Deutschland. Mein Herzensanliegen, Menschen für Jesus zu gewinnen, hier in Deutschland, für Deutschland. Gute Mitbürger für Deutschland zu werden und erst recht für die Ewigkeit. Was motiviert sich mich? Und Petrus nennt das ein einziges Motiv. Vers 11, was ich gelesen habe. Damit Gott in allem verherrlicht werde, durch Jesus Christus. Vorhin habe ich so gedacht, meine Güte, diese Töne, so, also wir singen sehr viele Vierteltöne. Und da, der Deutsche hört das als so Jammern. Irgendwie Falsches. Ja? Und wir empfinden das andere, auch wir als Araber, die anderen so Halbtakte und was weiß ich alles, als nur Krach. Ja? Und habe ich gesagt, innerlich habe ich gesagt, Herr, wie singen dann die Afrikaner und die, was weiß ich, die in China oder so? Und alle, verstehst du? Toll. Um in allem verherrlicht werde durch Jesus Christus, Gott verherrlicht werde. Das ist kein frommer Wunsch, es wäre schön, wenn wir Gott verherrlichen. Nein, sondern eine Aufforderung, damit in allem. Denn es ist nahe gekommen das Ende. Das Leben im Nu ist auf einmal zu Ende. Das ist ja hier, was er sagt. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Wozu? Damit Gott in allem verherrlicht werde. Jetzt Gott verherrlichen, was heißt denn Gott verherrlichen? Einfach so, dass ich sage, ich lobe dich, lieber Herr, und ich preise dich. Was ist denn verherrlichen? Verherrlichen in der Bibel bedeutet, seine Allmacht und Eigenschaften werden geoffenbart. Wenn Gott sich verherrlichen lässt, wenn Gott sich verherrlicht, seine Eigenschaften und seine Allmacht werden offenbart. Nicht sichtbar, sondern offenbart. Er offenbart das. Und das führt zu seiner Verherrlichung und Anerkennung. Wenn ich von ganzem Herzen dabei bin und Gott offenbart seine Allmacht, das führt zu seiner Verherrlichung. Weil wir es getan haben als Mensch irdene Gefäße. Aber er hat uns gebraucht. Und deshalb brauchen wir diese Kraft, damit er verherrlicht wird. Ein Beispiel, ja. 2. Mose 15, Vers 1 und 2 steht, damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. So geschieht das. Es ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Zur Hochzeit von Kana kennen wir dieses Wort. Er offenbarte seine Herrlichkeit in Johannes 11. Und die Frage an dieser Stelle, die Frage an mich, an dich, an uns, was offenbare ich? Eigene Herrlichkeit, da steht hier eine ganz große Gefahr, wenn man so erfolgreich. Also ich komme so in verschiedenen deutschen Gemeinden. Ich erzähle so von Gott, was er durch uns, meine Frau und ich und noch mein Team so erreichen kann. Und manche Leute sagen, du bist immer so richtig positiv und bringst du aus dem Leben so tolle Sachen. Ja, wie schaffst du denn das? Dann lache ich und sage ich, das sind höchstens 10-15% ist Erfolg und über 80% Niederlagen, Enttäuschungen, Verleumdungen etc. Wenn ich von den 80% predige, ja, dann willst du mich nächstes Mal nicht mehr sehen. Ja, es ist so. Also das heißt, willst du Erfolg, aber du musst ja sehr viele Schläge und Rückschläge und Enttäuschungen erleben. Das ist wahr. Die Ehre Gottes motiviert mich und bewegt mich zu dienen, beten, singen, lernen, lehren, missionieren, Familie, Arbeit, alles, sogar kochen zu Hause. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen oder vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich muss dieses Zeugnis euch sagen. Das ist jetzt vor 10 Tagen. Ich kenne ein Ehepaar, sind so Humanisten, Menschenfreund, Realisten, ganz liebe Leute, aber mit Gott und Glauben nichts zu tun. Und ich kenne sie seit über 27 Jahren. Also wirklich sogar noch mehr. Noch mehr. Ah, 37 Jahre. Und wir treffen uns einmal im Jahr oder ja, sind ganz tolle Leute. Und immer wieder kommt das Gespräch über Gott und meinen Dienst. Und dieser Mann, der korrigiert auch meine Jahresberichte, ja, und liest alles und ist so viel angetan über Jahrzehnte lang und war alles so auf humanistische, ja, Art und Weise, menschenfreundlich, Menschen helfen. Aber dann letzten Endes, vor 10 Tagen, trafen wir uns und er sagte, ich verdanke dir das alles, was ich jetzt heute bin. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Er sagte, durch deine Arbeit habe ich verstanden, Gott dienen an den Menschen. Und Gott segnet das. Und er kümmert sich so um eine iranische Familie mit einem islamischen Hintergrund. Und er sagte, aber das, dein Zeugnis, dass du immer dran geblieben bist, bis heute, hat mich so bewegt. 37 Jahre, nach 37 Jahren höre ich das. Und die Tränen waren in seinen Augen und auch in meinen auch. Also, wie kann ich Gott verherrlichen, indem ich sage, Gott, ich preise dich? Nein. Die Antwort steht in Vers 11. Ah, ich komme langsam zu Ende. Wenn jemand redet, so rede er es, dieses Wort, es als Aussprüche Gottes. In der Übersetzung, Neue Evangelische Übersetzung, heißt das, soll Gott durch ihn sprechen können, durch mich sprechen können. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche, als Gott das ausgesprochen hat, dass er durch mich sprechen können. Der will schon sowieso, aber ob er kann. Also gibt es einen Unterschied zwischen Gottes Wort und Gott redet? Selbstverständlich. Wir können ja fit im Gottes Wort sein. Und wir können das Wort Gottes weiterteilen. Teilen, also weiter an Menschen. Weiterleiten, weitergeben. Aber ob Gott tatsächlich durch mich spricht, das ist eine andere Sache. Dann redet Gott. Wenn jetzt jemand hier sitzt und hört diese Worte durch mich und Gott redet zu ihm, dann das ist dann das Reden Gottes. Und wenn man nur das Wort jetzt hört und nimmt und sagt, das war eine gute Predigt, ich habe was Neues gelernt, dann ist es Gottes Wort. Aber ist ein Riesenunterschied, oder? Das fasziniert mich immer wieder. Ich habe alles vorbereitet für diese Predigt und ich kam hierher und habe gesagt, Herr, jetzt bist du dran. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen werde. Und mir fallen immer wieder viele Dinge ein. Und da haben die Israeliten, die Juden, bis heute ein Problem. Ist das Wort Gottes trennbar von Gott oder nicht? Und sie haben festgestellt, sie lesen einmal, Gott redete, Gott sandte sein Wort, Gott sandte das Wort zum Propheten und der Prophet kam zu uns. Also sie wussten nicht so genau, aber das ist die Erklärung. Das Wort Gottes kann so lebendig in meinem Leben sein, was, wenn ich mit einem anderen rede, das spürt er, Gott redet. Und ich bin kein Heiliger. Und mit mir, was weiß ich, ganz normaler Mensch. Wir lesen in der Bibel, das Wort Gottes, wird dieses Wort reden Gottes für mich und für andere? Ja. Und deshalb will Gott durch uns reden. Wer sind wir? Irdene Gefäße. Damit heißt das in 2. Korinther 4, Vers 7, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Überschwänglich. Und warum soll Gott verherrlicht werden? Er steht hier, Gott werde in alle verherrlicht werden, durch Jesus Christus. Und an einer anderen Stelle in Römer 11, Vers 36, wer ist dieser Christus? Den, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ich hatte lange Probleme mit diesem. Von ihm, durch ihn, zu ihm. Problem gehabt. Und ich weiß nicht, vor 5, 6, 7, 8 Jahren, ein großer Lehrer aus dem Libanon, jetzt ist er beim Herrn, wirklich ein ganz großer Lehrer, hat er uns das erklärt. Wir waren schon in einem Seminar, so alle sind ja, Pastoren und Prediger. Und er sagte, stellt euch vor, das ist so ein Ball. Und kommt Jesus, dieser Ball ist still, schubst diesen Ball. Und dann läuft's. Und Jesus begleitet diesen Ball. Und dann nachher macht er so und empfängt diesen Ball. Das bist du, das bin ich. Von ihm, durch ihn, zu ihm hin. Das macht mich froh und dankbar und stark. Es ist nahe das Heil. Es ist das Heil Gottes, vollzogen am Kreuz, das ist Vergangenheit, rollt. Durch ihn geschieht jetzt unser Dienst, das ist Gegenwart. Und zu ihm hin, das ist unsere Zukunft, die Ewigkeit. Wenn wir das verinnerlichen, liebe Geschwister, haben wir einen völlig anderen Bezug zum Dienst. Bleibt anstrengend nach wie vor. Wir haben schon gesagt, anhaltende Liebe. Aber dann bist du mit anderen Kräften unterwegs. Und ein letztes. Jesus verherrlichte Gott, den Vater, und der Vater, den Sohn, und wir auch mit ihm. Das heißt, hier steht, die er vorher bestimmt hat, in Römer 8, 30, hat er auch berufen. Und die er berufen hat, hat er auch gerechtfertigt und die er gerechtfertigt hat, hat er auch verherrlicht. Fazit. Die beständige, dienende und lobende Liebe sucht in allem den anderen und sie ist auf Gott gerichtet. Das Zweite, was er alles mit uns schwachen Gefäßen wirken kann, soll er dadurch verherrlicht werden. Unser ganzes Leben soll ein Lobpreis Gottes sein. Und das Dritte, die Gemeinde der Endzeit ist in dieser Gottesliebe eine lobende, anbetende Gemeinde. Ihm ist die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vielen Dank. Wir neigen uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus, hab Dank vom Herzen für dieses lebendige Wort. Wir sind nicht irgendwelchen Utopien oder Wahrscheinlichkeiten gefolgt, sondern dem lebendigen Gott. Wer sich mit dir beschäftigt, beschäftigt sich mit dem Leben. Wer sich mit dieser Welt beschäftigt, beschäftigt sich mit dem Tod. Und hab Dank, lieber Herr Jesus, dass wir aus diesem Totenreich Menschen zum Erwecken durch deine Kraft Das ist unsere Aufgabe. Hab Dank dafür, lieber Herr. Träger der Botschaft mit der vollen Kraft unseres Herrn. Schenk uns diese Bereitschaft, auch diese Freude daran und auch die Kraft, dass wir auch die Rückschläge ertragen, um deines Namens willen, lieber Herr. Segne meine Geschwister, bin ich sehr dankbar für sie, für ihren Dienst, für ihre Gebete, für ihre Unterstützung und bin sehr froh und dankbar, dass wir unterwegs gemeinsam mit dir, um Menschen zu erreichen, zu dir hin. Dir sei Lob und Dank in aller Ewigkeit. Amen. Vielen Dank.